Deutschlandfunk Börse.
Die Jahresbilanz der Deutschen Telekom. Und wir sprechen drüber mit unserem Börsenreporter Stefan Wolf in Frankfurt am Main. Ein weiteres Rekordjahr bei der Telekom. Aber der Kurs der Aktie, der sinkt heute deutlich. Muss man das verstehen?
Muss man auf den ersten Blick nicht unbedingt verstehen. Letztendlich offenbart sich aber dann die Lage doch relativ klar. Denn die Aktien der Telekom verlieren, weil sie im Vorfeld der Bilanzvorlage so stark gewonnen haben. Man spricht in diesem Zusammenhang von Gewinnmitnahmen, die sich hier bei Telekom-Aktien vollziehen. Und die führen eben dazu, dass die Aktien 2,5% verlieren.
Und jetzt kommen ja eine Menge Unternehmensberichte, Unternehmenszahlen, die wir aber hier kurz und knapp und auch mit den nötigen Einordnungen durchgehen, denn es haben noch andere große Konzerne Zahlen vorgelegt. Und wir beginnen mit dem Energiekonzern E.ON,
der gute Zahlen vorgelegt hat und einen Ausblick, der deutlich über den Erwartungen lag. Der Lohn der Börse fällt aber nicht ganz so hoch aus. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass im Zuge der Bundestagswahlen und der Erwartungen an eine neue Bundesregierung vor allen Dingen Energieversorger und deren Aktien hier auf dem Parkett kräftig gefragt waren. Da ist also erst einmal auch ein wenig die Luft raus.
Wir schauen auf die Versicherung für die Versicherer, wenn man das so zusammenfassen kann, jedenfalls auf den Rückversicherer Munich Re.
Und die Munich Re hat klotzig verdient, trotz der vielen Naturkatastrophen, mit denen das Unternehmen ja letztendlich auch haftbar gemacht worden. Die Aktien haben sich kräftig verteuert, in der Spitze um bis zu 6%. Das auch, weil man den Anlegern eine höhere Dividende in Aussicht gestellt hat. Die Gewinnbeteiligung soll stärker wachsen, als man im Vorfeld erwartet hatte, auf 20 Euro die Aktie. Das wären 5 Euro mehr als im Vorjahr.
Fehlt jetzt noch der Gesundheitskonzern Fresenius,
der ebenfalls einen sehr starken Ausblick geliefert hat. Vor allen Dingen die Geschäfte mit den Medikamenten florieren stark und laufen gut. Das schiebt die Aktien kräftig an.
Ja, und wer uns häufiger zuhört, der oder die hat mitbekommen, dass mit Blick auf die Konsumlaune der Deutschen zuletzt Beobachterinnen und Beobachter wieder optimistischere Töne angeschlagen haben. Und bei der mauen Wirtschaftslage wäre ein anziehender Konsum dringend notwendig. Heute, Stefan, kamen neue Daten und die zeichnen wiederum kein optimistisches Bild.
Ja, die Konsumstimmung in Deutschland hat sich als eine wahre Enttäuschung ergeben, denn im Vorfeld hatte man damit gerechnet, dass das Konsumklima wieder anziehen würde. Diese Hoffnung beruhte auf der Tatsache, dass im vierten Quartal sich die deutsche Wirtschaft zwar schwach entwickelt hat mit einem Minus von 0,2%, aber der private Konsum leicht angezogen ist. Und das hatte man als Zukunftsaussicht mitgenommen und ist hier von der Hoffnung, trotz der Hoffnung enttäuscht worden. Und das, obwohl die Reallöhne gestiegen sind in Deutschland, nämlich so kräftig wie seit 16 Jahren nicht mehr. Also an mangelnder Kaufkraft kann es nicht unbedingt liegen.
Jetzt kommt eine große Frage. Was macht all das mit dem sogenannten Gesamtmarkt?
Ja, hier kapriziert man sich vor allen Dingen auf die Zahlen der Unternehmen und schiebt den DAX kräftig nach oben. Der steigt um 1,7% oder 380 Punkte auf jetzt 22.791.
Stefan Wolf an der Frankfurter Börse und wir sprechen uns gleich noch einmal. Denn es geht jetzt um die Frage, wie deutsche Unternehmen auf die Ansagen, Drohungen und Eskapaden der Trump-Regierung reagieren sollten. Na klar, Trump zum radikalen Spinner zu erklären, das klingt emotional gesprochen erstmal nach einer nachvollziehbaren Reaktion, aber wir haben es ja in dieser Sendung schon mit Blick auf die Deutsche Telekom gehört. Das US-Geschäft ist für viele deutsche Unternehmen teilweise überlebenswichtig. Und da können sie nicht mal eben sagen, dass sie dort Gesetze brechen werden. Was würde also geschehen, wenn Trump seinen Feldzug gegen Diversitätsprogramme nicht nur bei Bundesbehörden durchsetzt, sondern auch den schon jetzt deutlich vernehmbaren Druck auf Privatunternehmen verschärft? Werden deutsche Unternehmen dann vor Trump einknicken? Gregor Lischka berichtet.
Was ist die soziale Verantwortung von Unternehmen? Sollten auch sie sich für gesellschaftliche Belange engagieren? Oder besteht ihre Aufgabe einzig und allein darin, wie es der Nobelpreisträger und Ökonom Milton Friedman einst ausdrückte, Profite zu machen? Aktuell ist darüber in den USA erneut eine Debatte entbrannt. entlang von drei Buchstaben. DEI, Diversity, Equity and Inclusion, also Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion. Darunter fallen beispielsweise spezielle Förderprogramme zur Einstellung von Frauen und Minderheiten oder auch Quotenregelungen für Führungspositionen.
You have the flowery language, diversity, equity.
Das hört sich immer so blumig an, aber da werden Gelder umverteilt, Beförderungen und Jobzusagen werden manchen Gruppen vorenthalten und anderen zugesprochen. Letztendlich läuft es auf eine sexistische und rassistische Diskriminierung hinaus. Das meint Stephen Padfield, Direktor eines rechtskonservativen Thinktanks, der in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten durch Anträge auf Aktionärsversammlungen versucht hat, Unternehmen dazu zu bringen, ihre Vielfaltsprogramme einzustellen. Auch die Trump-Administration will gegen entsprechende DEI-Praktiken vorgehen, bezeichnet diese gar als illegal. So unterzeichnete Donald Trump bereits ein Dekret, das Bundesbehörden dazu zwingt, entsprechende Aktivitäten bei sich selbst zu stoppen. Ein zweites Dekret zielt aber auch auf den Privatsektor ab. So werden Behörden unter anderem dazu angewiesen, Listen von Unternehmen und Organisationen zu erstellen, die besonders stark auf DEI-Programme setzen.
Erklärt vielleicht auch, warum viele Unternehmen tatsächlich ja auch schon eingeknickt sind, im vorauseilenden Gehorsam.
Erklärt die Sozialwissenschaftlerin Julia Grulich, die an der Universität Göttingen unter anderem zu Diversitätsstrategien von Unternehmen forscht.
Das wird zwar gedroht mit Klagen seitens der Regierung und mit finanziellen Einbußen, aber eigentlich ist die Sache rechtlich ja noch gar nicht geklärt. Also es ist nicht klar, ob das tatsächlich gegen Gesetz verstößt, wenn Unternehmen sich bemühen, Chancengerechtigkeit vor allem ja für Frauen und für Minderheiten und gleichen Zugang für alle herzustellen. Also insofern ist es, glaube ich, erst nochmal mit Vorbehalt zu sehen, wie viel daraus wirklich wird.
Und das sorgt aktuell für eine gewisse Verwirrung und auch Unsicherheit bei Unternehmen in den USA und damit auch für deutsche Unternehmen, die dort tätig sind.
Wir prüfen derzeit sorgfältig die Anforderungen und Fristen in den Erlassen der US-Administration, um potenzielle Auswirkungen auf SAP einzuschätzen.
Heißt es beispielsweise von Seiten des weltweit tätigen IT-Unternehmens SAP auf Anfrage des Deutschlandfunks.
Wie immer setzt SAP alles daran, die geltenden Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen der US-Regierung einzuhalten.
Die Lufthansa und Deutsche Bank etwa berichten auf Nachfrage, man beobachte genau, wie sich die rechtlichen Rahmenbedingungen in den USA gerade verändern. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, bekräftigte allerdings kürzlich, dass man an den eigenen Diversitätsprogrammen festhalten wolle. Er schränkte aber auch ein, sollte die US-Regierung solche Programme tatsächlich verbieten, müsste sich die Deutsche Bank wohl anpassen. Nur, was wird dann aus der viel diskutierten sozialen Verantwortung, die Unternehmen wie etwa die Deutsche Bank tragen?
Gregor Lischka war das über den Anti-Woke-Feldzug des US-Präsidenten. Frage an Stefan Wolf an der Frankfurter Börse. Wie wird all das bei Ihnen diskutiert?
Nun, die Themen Diversität oder auf Neudeutsch Diversity und Nachhaltigkeit haben sich eigentlich auch in den Finanzmärkten inzwischen zu einer festen Größe etabliert, sodass eigentlich darüber gar nicht mehr so groß diskutiert wird. Denn viele Fondsgesellschaften, vor allen Dingen nachhaltig anlegende und arbeitende Banken, haben die Themen Diversity und Nachhaltigkeit fest in ihren Kanon aufgenommen und entscheiden über die Aufnahme oder auch den Ausschluss von Unternehmen bei bestimmten Fondsprodukten anhand solcher Kriterien. Dieser Schritt von Trump, jetzt gegen Wokeness, wie man das so schön sagt, vorzugehen, trifft auf einiges Unverständnis, gerade in der deutschen Wirtschaft, wie wir eben gehört haben, aber eben auch an den Finanzmärkten und in der Finanzbranche. Ich habe mich im Vorfeld dieser Sendung mit Nora Scharaika unterhalten. Sie ist Sprecherin bei der nachhaltig wirtschaftenden GLS Bank. Und meine erste Frage war, wie sie ganz generell diese Schritte von Trump einordnet.
Also wir sehen die Entwicklung als Rückschritt und sehen es auch als hochproblematisch an, wenn Unternehmen sich dem jetzt beugen. Also die Debatte um Diversity ist ja nicht neu und zahlreiche Studien haben längst herausgestellt, dass Diversität in Unternehmen sich positiv auf ihren wirtschaftlichen Erfolg auswirkt. Und was Donald Trump jetzt versucht, ist also eher geschäftsschädigend, auch für seine amerikanischen Unternehmen.
Wie sind denn aus Ihrer Sicht deutsche Unternehmen in Sachen Diversität aufgestellt?
In Deutschland hat sich das Konzept zumindest bei progressiv denkenden Unternehmenslenkern weitgehend durchgesetzt, würde ich sagen. Aber natürlich sind viele, gerade große Unternehmen, zum Beispiel die im DAX gelistet sind, noch nicht so weit gekommen mit ihren Programmen. Und da setzen die USA jetzt natürlich fatale Signale. Ich nenne mal ein positives Beispiel aus der GLS Bank. Da hatten wir Initiativen für mehr Frauen in Führungspositionen und mehr Diversität allgemein. Und es gab einen Plan und Programme. Und jetzt haben wir 50% Vorständinnen, über 40% Frauen in zweiter Führungsebene. Und die Vorstandssprecherin ist mit Aysel Osmanoğlu eine Frau unter 50 mit Kind und mit Migrationsbiografie. Also das ist machbar, wenn man einen Plan hat.
Wenn wir uns dieses Thema Diversität mal anschauen, das ist ja nicht eindimensional. Was ist denn aus Sicht der Wirtschaft der wichtigste Punkt und was gehört zu den wichtigsten Themen, die da abgearbeitet werden müssen?
Ich halte es für echt problematisch, wenn wir Diversität anfangen, als ein optionales Extra überhaupt zu diskutieren. Da gibt es übrigens auch eine Parallele zur Nachhaltigkeit, wo jetzt ähnliche Fragen gestellt werden. Und das geht bei Diversität ja um Repräsentation aller Gruppen in der Gesellschaft. Und die war aus strukturellen Gründen lange Zeit nicht gegeben. Und deshalb ist es eben notwendig, dass Unternehmen sich jetzt Ziele setzen, auch eben für den eigenen Erfolg. Und das nennt einer wie Trump jetzt Diskriminierung von weißen Männern. Es geht aber eigentlich darum, dass die Gruppen, die vorher überrepräsentiert waren, jetzt Privilegien abgeben müssen. Und deshalb, finde ich, dürfen wir die Debatte schon mal nicht falsch herumführen. Für Unternehmen geht es ja letztendlich immer darum, ein gutes Team zu haben und Erfolg am Markt. Und mit diversen Teams werden sie das am ehesten erreichen. Und hier in Deutschland ist es natürlich auch der Faktor Fachkräfte. Die Unternehmen brauchen Menschen, die gerne und motiviert bei ihnen arbeiten wollen.
Müssen denn die Firmen, die in den USA Geschäfte machen wollen, nun darauf reagieren, sprich das Rad selber zurückdrehen?
Ich kann natürlich nicht beurteilen, unter welchem Druck die genau stehen, ne? Und deshalb ist es jetzt ein bisschen schwierig, da aus der Ferne drüber zu urteilen. Aber ich hoffe es nicht und ich denke, sie sollten es auch nicht tun. Ganz allgemein gesprochen kann ich nur warnen, dass Unternehmen sich auf so eine autoritäre Agenda einlassen, weil es zu einer Kettenreaktion führt, dass und die Standards dann für alle den Bach runtergehen.
Soweit Nora Scharaiker, sie ist Sprecherin der nachhaltig wirtschaftenden GLS Bank und betont übrigens, dass sich an den Anlagekriterien der nachhaltig wirtschaftenden Banken nichts ändern wird.
Trump legt beim Zollstreit. US-Präsident Trump noch eine Schippe drauf, bringt Zölle auf Kupfer ins Spiel. Wofür braucht man Kupfer und wen würden solche Zölle treffen?
Autoindustrie, Elektronikindustrie, das sind die größten, auch Maschinenbau. Die alle brauchen Kupfer, das in den USA nicht in der Reichhaltigkeit verfügbar ist, wie man es gern hätte.
Und wir schauen zum Schluss noch auf den Euro-Kurs, die Anleihemärkte und den Goldpreis.
Der Euro ist wieder unter die Marke von 1,05 Dollar zurückgefallen. Die Umlaufrendite verlor 3 Basispunkte auf 2,35%. Und Gold ist deutlich günstiger. Aktuell kostet die Feinunze 31,80 Dollar weniger, 2.913,76 Dollar.